Wenn ich aufstehe, muss ich mich immer erst etwas zurechtrücken, weil ich es mit meinem Rücken habe. Ja? Okay, trotzdem einen schönen guten Morgen. Wir sind ja dabei, die Wunder im Johannesevangelium zu studieren. 7 an der Zahl. Und heute kommt dieses Wunder dran. Jesus geht auf dem Wasser. In Johannes Kapitel 6. Und das kann man mal an die Wand werfen. Das Thema für diese Reihe ist: Glaube mir oder glaubt mir um der Werke selbst willen. Das stammt aus Johannes Kapitel 14. Das ist eine Diskussion, ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und er sagt: Glaubt mir, Jesus sagt zu den Jüngern: Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke willen. Und die Frage, die mich ja immer noch bewegt und ich immer noch keine Antwort habe, ist, warum gerade diese 7 Wunder, Zeichen genannt im Johannesevangelium, warum gerade die im Johannesevangelium stehen, wo Jesus ja als ganz Gott beschrieben wird. Aber da komme ich bestimmt noch drauf. Heute mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe, tatsächlich noch nie. Und zwar haben wir damals an der Bibelschule im Predigtunterricht, also in der Predigtkunde, haben wir gehört, wenn ein Text in den Evangelien nicht nur einmal erscheint und damit sondergut ist, sondern mehrmals, dann kann man von einem Text ausgehen und dann in den anderen Versen oder in den anderen Geschichten, in den anderen Evangelium, das, was fehlt, dazufügen. Also quasi eine Verskombination. Und das habe ich gemacht, heute mal ausnahmsweise, weil der Predigttext ist vergleichsweise kurz im Johannesevangelium. Habe aber gleich gemerkt, dass ich da in die Bredouille komme. Denn im Johannes steht, dass sie nach Kapernaum gefahren sind, die Jünger. Und Jesus hat den Befehl gegeben, dass sie nach Bethsaida fahren sollen. Wenn man das auf der Landkarte guckt, das oben im Norden, Jordan kommt in den See Genezareth, links liegt Kapernaum und rechts davon Bethsaida. Ich lese mal den Text, nicht im Johannes, so wie es hier steht, sondern die Kombination. Und zwar ist da noch die Rede im Matthäus Kapitel 14 und Markus Kapitel 6. Und ich mische jetzt, ich füge hinzu, ja, von Matthäus und Markus füge ich jetzt zum Johannes dazu. Und es klingt folgendermaßen: Und zugleich nötigte er, also Jesus, seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die 4. Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und zugleich war das Boot an Land, wohin sie fuhren. Das Hauptthema hatte ich eben gesagt, das Unterthema für heute: menschliche Ohnmacht und Gottes Allmacht. Es war ein wundersamer Tag für diese Jünger, die Speisung der 5000, aber eben auch arbeitsreich. Nehmen wir einmal an, Es waren 5000 Männer, dazu nochmal 5000 Frauen mit ihren Kindern. Und ich habe das mal kurz hochgerechnet. Die Jünger hatten ja den Auftrag von Jesus, ihnen das Essen zu geben, dass jeder dieser Jünger ungefähr 830 Menschen mit Nahrung versorgen musste und anschließend dann auch die Brocken wieder einsammeln. Was ich vergessen habe vorhin, wir gehen ja vor dasselbe Schema wie immer. Ich gehe einmal durch und sage dieses und jenes, so im Vorbeigehen, und nachher komme ich dann auf die Bedeutung des Zeichens an sich. Nun, nach einem solchen Tag wünscht man sich nichts mehr als einen ruhigen Feierabend. Aber daraus wurde nichts. Denn da heißt es, und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und loszufahren. Nun, in Johannes Kapitel 6, Vers 18, das seht ihr hier an der Wand, da ist die Rede davon, dass der See plötzlich aufgewühlt wurde durch einen starken Wind. Ich habe das schon mal bei einer anderen Predigt gesagt, vielleicht erinnert sich jemand dran. Am See Genezareth gibt es ein Wetterphänomen, das nennt sich Fallwinde. Und ich lese dazu ein Zitat. Es ist ein trockener Wind, der mit großer Geschwindigkeit vom Gebirge herabstürzt. Fallwinde kommen aufgrund der geografischen und meteorologischen Bedingungen am See Genezareth häufig vor. Diese tückischen, plötzlich auftretenden Winde bilden sich im Zusammenspiel von unterschiedlicher Lufterwärmung über den Golanhöhen und über dem See Genezareth, dem plötzlichen Abkühlen der Luft über dem See und der Lage des Sees 209 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Wind fällt dann von Osten her auf den See und kann zu heftigen Wirbelstürmen führen, die ebenso schnell aufhören, wie sie begonnen haben. Und Bethsaida, deshalb habe ich das auch genommen, diese Stelle, liegt in östlicher Richtung vom Ausgangspunkt der Jünger an diesem Abend. Das heißt also, sie hatten einen starken Gegenwind. Abends stiegen sie ins Boot und in der vierten Nachtwache hatten sie gerade mal 25 bis 30 Stadien gerudert. Das sind ungefähr 6 Kilometer. Und die vierte Nachtwache, ja, mittlerweile denke ich, ist es bekannt, die Römer teilten die Nacht auf in 4 Nachtwachen, 6 bis 9, 9 bis 12, 12 bis 3, 3 bis 6. Das war also die vierte am Morgen. Da hatten sie gerade mal 6 Kilometer gerudert. Also das war eine wirkliche Knochenarbeit und dazu noch lebensgefährlich. Und nun erleben sie etwas, was sie noch nie, gar nie gesehen haben. Und zwar, da kam doch tatsächlich im fahlen Licht des Morgens eine Gestalt über das Wasser gelaufen. Die Wellen scheinen der Person, dieser Gestalt, nichts auszumachen. Kommt daher, als wie auf einer von den Römern gepflasterten Straße und kommt immer näher. Und ihnen ist nichts anderes eingefallen, als vielleicht ein paar Gruselmärchen, die die Oma erzählt hat. Das ist ein Gespenst. Ich habe jetzt keinen Sturm erlebt, ja, sowas, aber wo ich früher in Neuguinea war, da sind wir abends und nachts mit diesem Fieberdingi gefahren. Und ich muss sagen, schon allein auf dem Meer zu fahren, nachts, ohne Licht. Das ist schon mal gruselig, aber wenn man da vorstellt, da kam dann noch eine Gestalt auf einen so, ja gut, da kann man tatsächlich vor Furcht aufschreien und meinen, es wäre ein Gespenst. Der Schreck der Jünger, der legte sich natürlich, als sie die bekannte Stimme ihres Meisters hörten. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Aber das war noch nicht alles von diesem höchsten Erstaunen. Jesus hat dann nochmal sozusagen eine Schippe draufgelegt, denn als er seinen Fuß auf die Bootsplanke setzte, war es mit dem Sturm vorbei. Es herrschte Stille. Und nicht nur, da kommt dann nochmal was obendrauf, das finde das total faszinierend, das muss ich euch sagen, denn es war Ruhe eingekehrt und als sie sich umgucken, da dachten sie tatsächlich, jetzt sind wir alle am Träumen. Denn kurz vorher das Boot rauf und runter in dem schweren Wellengang, Jesus kommt Ruhe und jetzt gucken sie sich um, sie liegen an der Anlegestelle des Hafens von Bethsaida und das Boot dümpelt da einfach vor sich hin. Keiner hat es gemerkt. Es ging einfach zu schnell und einfach so. Das ist unser Gott. So, die zweite Runde. Jetzt kommen wir zu den Zeichen. Ich sagte damals, die Zeichen deuten auf etwas Größeres hin. Die Zeichen sind ein Fingerzeig Gottes. Und ich fordere euch nun auf, etwas eure Fantasie zu benutzen, denn ich möchte, dass ihr euch vier Bilder vorstellt. Und zwar nehmen wir mal an, da wäre einer da gewesen und hätte Bilder gemacht. Das erste Bild, Jesus am Ufer, die Jünger, die hatten eine Übernachtung gebucht in der Nähe und Jesus sagt, ihr müsst noch rüberfahren, auch nö. Das Bild behaltet ihr als Nummer eins. Und dann das zweite, könntest du das mal an die Wand werfen, die vier Sätze, Jakob? Sieh mal, das ist das, was ich dir geschickt habe. Ja. Genau. Das zweite Bild, das Boot nennt die Jünger in stürmischer See. Auch ein Bild, ja. Sturm, Jünger im Boot. Und das dritte Bild, das Kommen Jesu, seine Vollmacht über die Natur. Plötzliche Stille. Und das vierte, Ankunft am Ziel, die Ruhe und die Ankunft. Nun, die Jünger waren wohl der Meinung, dass ihr Tagespensum an Arbeit in Zusammenhang mit dem himmlischen Catering Service, möchte ich das mal bezeichnen, das Wunder, das Jesus da getan hat, dass sie das geschafft haben. Aber Jesus sah das anders. Und da kam mir die erste Frage, was hat uns das zu sagen? Nachfolge Jesu findet nicht immer innerhalb unserer Komfortzone statt. Jemand sagt sich vielleicht, habe ich heute Lust? Ah ja, ich fühle, dass ich heute dieses und jenes um Jesu Willen tun könnte. Gefühle sind etwas Wunderbares, eine Gabe Gottes. Aber wenn es darum geht, Jesus zu gehorchen, taugen Gefühle nichts. Sie sind unbrauchbar. Die Frage ist doch, kann Jesus von uns verlangen, mehr verlangen, als das, was wir glauben, leisten zu können? Und die einfache Antwort ist, ja, er kann's. Und die Frage ist, warum? Ist Jesus ein Tyrann, der Wasser predigt und Wein trinkt? Ganz im Gegenteil, Jesus ist Vorbild. Wenn wir einmal für einen kurzen Moment auf das Erlösungswerk Jesu schauen oder denken, da gibt es nur einen Begriff, unfassbar. Unfassbar. Unfassbar gewaltig, unfassbar ermüdend, unfassbar schmerzhaft und auch unfassbar tödlich. Gott in Menschengestalt stirbt. Ich bin mir sicher, das hat es schon vor Ewigkeiten nicht gegeben. Das wird auch in allen Ewigkeiten nicht wieder passieren. Unfassbar. Wir haben nicht den Auftrag, du und ich haben nicht den Auftrag, die Welt zu evangelisieren und zu erlösen. sondern nur im Rahmen unseres persönlichen Wirkungskreises ein Zeugnis Jesu zu sein. Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, hat das Recht, zur Erfüllung dieses Auftrages alles von uns zu erwarten und zu verlangen, selbst die Hingabe unseres Lebens. Das war das Bild, die Jünger am Strand. Und jetzt die Jünger auf See. Wasserwogen, ein Zitat. Wasserwogen als unheimliche Bedrohung und Gefahr werden in der Bibel oft zum Sinnbild für antigöttliche, zerstörerische Chaosmächte. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 1, da lesen wir: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Eine Prophetie auf den zukünftigen Antichristen. Er kommt aus dem Meer, das heißt, er kommt aus der Gottlosigkeit und dem Chaos dieser Welt. Er ist der Antichrist, der gegen Christus. Wenn wir diese aufgepeitschte See als ein Bild der Welt sehen wollen, dann sind die Jünger in dem Schiff bei stürmischer See die Gemeinde Jesu. Und das erinnert uns an die Arche Noah. Lebensgefährlich, aber trotzdem obenauf. Und das ist die Situation der Gemeinde Jesu bis zum heutigen Tag. Wir werden von allen Seiten bedroht, aber wir werden nicht ausgelöscht. Jesus hat versprochen, die Pforten der Hölle, die werden die Gemeinde nicht überwinden. Und nun das dritte Bild, das Kommen Jesu. Als er sie beim Rudern notleidend sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die 4. Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Jesus läuft über das Meer, ohne das Meer eigentlich zu berühren. Er hat die Macht, das ist auch ein Zeichen der Vollmacht Gottes über diese Welt, der absoluten Vollmacht Gottes über diese Welt. Während die Welt im Chaos versinkt, mehr und mehr durch ihre Gottlosigkeit, werden wir als Gemeinde ebenso von allen Seiten bedrängt. Aber wir dürfen uns auf keinen Fall dadurch entmutigen lassen. Gerade wir, die wir doch an Jesus Christus glauben und zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren sind, wir wissen, dass unser jetziges Leben als Menschen hier auf dieser Erde die Phase ist vor dem Umstieg bzw. Aufstieg zu dem wahren Leben in der Gemeinschaft mit unserem Gott und Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Aber Jesus, das war der große und ganze Trost, ja. Aber Jesus belässt es nicht da, denn er kommt zu den Jüngern. Er kommt und er sieht. Er sieht und er kommt. So rum. Er sieht und er kommt. Wir haben da eine wunderbare Parallele im 2. Mose, Kapitel 2. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Er hat Mose geschickt. Er sah und er kümmerte sich. Und auch das ist, was bis heute anhält. Auch wenn wir manchmal Tote beklagen müssen, weil sie verfolgt wurden und getötet wurden um Jesu Willen. Das spielt keine Rolle. Es ist, wie gesagt, diese Phase vor dem Eigentlichen. Ich wiederhole mich, das sagt er einmal, das ist Zitat von Dietrich Bonhoeffer, kommt mir gerade so in den Sinn. Als er abgeholt wurde von der Gestapo, um hingerichtet zu werden schlussendlich, sagte er, das ist das Ende, aber für mich der Beginn eines neuen Lebens. Nun, das vierte Bild. Ankunft und Ziel. Jetzt, nachdem sie in Bethsaida angekommen waren, waren die Jünger endlich am Ziel. Anders als erwartet und vor allen Dingen schneller als gedacht. Und wir als Gemeinde Jesu leben auch auf dieses Ziel zu, der Ankunft Jesu. Denn der Tag wird kommen, wo der Herr uns alle, die Lebenden und die bereits Gestorbenen, bei der Entrückung heimholen wird. Dann haben Chaos, Verfolgung, Leid und Tod für uns ein Ende und Gott wird jede Träne abwischen. Auf der einen Seite die menschliche Ohnmacht und auf der anderen Seite die Allmacht Gottes. Sehen wir von dieser Welt weg auf Jesus, denn er, unser Herr und Erlöser, ist derjenige, der in der Lage ist, uns ans Ziel zu bringen. Und das tut er auch. Amen.